Der eine hat kein Mikro, der andere kein Internet. Ich bin gespannt, ob das hier funktioniert.
Sowas gibt es nur im Fußball. Digga, dann ist Musik und Fußball, ne, sind die beiden Sachen, auf die wir Menschheit richtig stolz sein können.
Es ändert sich nicht. Jede Woche die gleiche Scheiße. Meine Nerven werden einmal angespannter und ich weiß, das wird mir nicht besser gehen in 2 Wochen.
Wichtig ist auf dem Platz. Der einzig echte und einzig wahre Fußball-Podcast mit Nico Beckspin, Pedder und Onkel Pillow, powered by EA Sports. It's in the game.
Moin, das ist Wedis auf dem Platz und mein Name ist Nico Beckspin und bei mir sind Pimpf und Pillow. Geht's euch gut, Jungs?
Ja, sicher.
Ja, doch, bisschen müde noch vom Super Bowl gestern, aber mir geht's super.
Pillow, guckst du sowas eigentlich?
Hast du Ende geguckt?
Ja, ich habe durchgezogen.
Nach dem Ascha-Auftritt bin ich im Bett gegangen.
Ascha.
War ein bisschen mau, oder?
Ich fand das grundsolide. Ich meine,
solide.
Gut sich Mühe gegeben, viele Tänzer, viel drumherum. Ja, 45, ja. Also ich sag euch ganz ehrlich, er war wahrscheinlich der bestaussehendste 45-Jährige in unserer Runde hier. Hatte ja auch ein ganz nettes Aufkommen an allen möglichen guten Leuten, die da unterwegs gewesen sind, also an Gästen und ja. So. Das war schon ganz. Und Sound konnte nicht so viel. Und am Ende des Tages finde ich Halftime-Show, es gibt jedes Jahr, wird über die Halftime-Show gemeckert. Und ich frage mich immer, warum, Alter? Ist doch
eigentlich, das geht mir auch so auf den Keks, ey.
Ist doch geil, Alter, lass sie doch machen.
Ja, war ja auch. Wurde über Dre seine Show auch gemeckert?
Ja, waren es die alten Männer und so. Ich glaube, im Zweifel fast noch am wenigsten. Rihanna letztes Jahr auch so viel gemeckert und ich dachte, ey, Digga, die ist hochschwanger und
die hat voll rasiert, Mann.
Ja, genau.
Erstmal haben wir die Kirche im Dorf lassen, die hat komplett wegrasiert, ne? Also.
Bin ich nämlich.
Schwanger oder nicht.
Ja, bin ich nämlich auch.
Nee, ich hab's tatsächlich nicht zu Ende gesehen, war dann ob des Endergebnisses dann doch ziemlich überrascht, ne? Also das sah ja in den ersten, sofern ich das als Laie beurteilen kann, aber das sah ja schon relativ deutlich alles für San Francisco aus, den ich ja auch aufgrund der Tatsache, dass ich ja schon mal war und so, solche Späße und auch im Stadion war, habe ich denen natürlich die Daumen gedrückt, war da ein bisschen überrascht und irritiert, als ich dann heute Morgen das Endergebnis gesehen habe. Was da passiert?
Ach, NFL ist, wenn 32 Teams in eine Saison starten und am Ende gewinnt Patrick Mahomes.
Ist so, ne? Seitdem mit Tom nicht mehr Tom Brady ist, ne?
Genau, seitdem es nicht mehr Tom Brady ist, ist Patrick Mahomes. Was auch langweilig wird, weil eine Dynastie damit so eingeläutet ist. Aber wir sind ja bestens vertraut mit Dynastien, denn wir haben mittlerweile auch auf Dynastieebene einen Partner an unserer Seite, der beste Partner der Welt ist. Und das ist
EA Sports. It's in the game. Der war smooth, die.
Hat dir gefallen?
Der war smooth. Der ging auch ohne Kratzen im Hals ging der raus. Das ist immer ein gutes Zeichen.
Pimpf, du weißt, es kann sein, wenn Pillow mal nicht da ist, dass dann auch du mal in das Problem kommst, dass du sowas sagen musst, ne? Also ja. Schon mal ein bisschen.
Ich habe es letzte Woche ja schon ausprobiert. Ich glaube, so gut werde ich es nicht hinbekommen, aber.
Niemand kriegt es so gut hin wie der Typ, der das erfunden hat. Ja, das ist halt auch klar.
Nico, mach du noch mal bitte einmal, komm.
EA Sports, it's in the game. Es gibt einen Grund, warum ich es anmoderiere und nicht mache.
Ja, nice.
Ja, ey, aber wir müssen eine wichtige Sache vorweg nochmal ganz kurz, denn Pimpf, du bist offiziell, also erstmal, Peter ist nicht da, weil Peter arbeitet für einen Fußballverein in Köln. Heute ist Rosenmontag. Rest könnt ihr euch denken. Mal gucken, ob der nächsten Montag wieder da ist, ob er heil auftaucht, wo er immer er ist. Aber so oder so, Pimpf, haben wir ja quasi abgesprochen, wir beiden, und du hast freundlicherweise zugestimmt und jetzt bist du mittendrin als offizielles Member der Wedis auf dem Platz Gang. Was dazu geführt hat, dass der FC St. Pauli das erste Fußballspiel dieser Saison verloren hat. Und da die Frage auch in meiner Sonntagsrunde, bist du dir dessen bewusst, was du hier eingegangen bist? Also nochmal eine Woche später nachgefragt.
Also erstmal möchte ich damit einsteigen, dass ich wirklich sehr, sehr viel Liebe bekommen habe von ganz vielen Leuten da draußen. Also ich habe echt einige DMs bekommen und von Leuten, die sich darüber gefreut haben, dass ich jetzt hier irgendwie Teil bin, dass jetzt auch eine braun-weiße Stimme hier irgendwie gibt und ja, die sich einfach gefreut haben.
Es kommt zusammen, was zusammen gehört.
Ja, genau, finde ich auch, aber auf jeden Fall vielen, vielen Dank an alle von euch da draußen, die mir geschrieben haben. Das hat mich auf jeden Fall sehr gefreut. Ich freue mich auch riesig auf die Zeit jetzt hier mit euch und in dieser ganzen Community. Ich hätte ehrlich gesagt gar nicht damit gerechnet, dass da so viel Feedback kommt, aber waren wirklich dann doch schon einige Nachrichten, die zusammengekommen sind. Und das hat mich sehr gefreut. Ja, wir haben ja dann jetzt vor 2 Wochen, als ich hier als Urlaubsvertretung für dich eingesprungen bin, schon über den Fluch dieses Podcasts gesprochen. Und ja, ich habe am Wochenende ehrlich gesagt, es war mir total klar, als ich den Acker in Magdeburg gesehen habe. Und ja, da dachte ich schon so, ja, das wird heute ein richtig ätzendes 0-1, 0-2, irgendwelche komischen Fehler passieren. Und jetzt haben wir tatsächlich das erste Pflichtspiel in der Liga seit April verloren. Ja, was soll ich sagen, Bruder?
Das Gute ist ja, dass die anderen auch verloren haben. Ne? Insofern ist das alles relativ Wumpe gewesen, was die Gesamtkonstellation angeht. Kiel gewinnt, ne? Da kommen wir auch dann nochmal zu.
Ja.
Der Schaden ist nicht so groß gewesen, wie er hätte sein können, auch aufgrund der Konstellation. Eigentlich muss der HSV das Ding gewinnen, genau wie Fürth das Ding eigentlich gewinnen muss. Machen sie auch beide nicht, also insofern ist es nicht ganz so dramatisch. Aber hast du Sorge, dass da, also, ne? Also jetzt mal Fluchspaß beiseite, der ist einfach facto da. An dem kommst du nicht drum herum. Aber dass du da machst dir Sorgen, dass das irgendwie jetzt diese Lücke, also diese Delle kommen kann, die jeden in der Saison mal erwischt?
Natürlich, absolut. Also gerade St. Pauli ja jetzt auch die letzten 2 Serien ja immer eine gute halbe Serie gespielt und dann irgendwann eingebrochen, beziehungsweise davor das Jahr, also vor 2 Jahren war es umgekehrt, wo die Hinrunde nicht so gut war und die Rückrunde dann gut. Wir haben es noch nie geschafft, eine komplett konstante Saison stabil zu spielen. Und ja klar, also ich meine, ihr kennt das, als Fußballfan seines eigenen Vereins ist man tendenziell immer ein bisschen pessimistischer. Pillow hat es letzte Woche schon gesagt, ach, du musst dir keine Sorgen machen, Junge, die ziehen das schon durch. Und ne, wenn ich die jetzt neutral von außen so als Fußballmannschaft sehe und einschätzen würde, dann würde ich auch sagen, ach ja, jetzt haben sie mal einen Punkt liegen lassen oder jetzt haben sie mal einen Dreier liegen lassen, ist in Ordnung. Aber so als Fan mit dieser Nervosität, die das Ganze auch immer mit sich bringt, ist man da ja grundauf skeptischer erstmal. Und das, ja, bin ich auf jeden Fall. Also ich bin angespannt.
Ja, ist auch nicht so leicht.
Das ist ja auch, wie du sagst, als Fan gesund, ne? Aber ich gucke da nach wie vor so ein bisschen nüchterner drauf. Und also wenn es einer angenommen hat, dass St. Pauli jetzt irgendwie ohne irgendwie ein Spiel zu verlieren durch die ganze Saison geht, das ist in der zweiten Liga, glaube ich, ein bisschen vermessen. Ne? Deswegen wird es solche Rückschläge wahrscheinlich auch noch ein oder noch zweimal geben.
Ja.
Aber wir hatten letzte Woche drüber gesprochen, ne? Also der Fußball und das, was die da machen. Und jetzt, ich habe das Spiel nicht gesehen, aber ich habe gelernt, das war dann auch irgendwie eine relativ unglückliche Torwartsituation oder ein Torwartfehler, der irgendwie zum Niederlagentor geführt hat. Von daher Mund abputzen, weiter. Also ich sehe nach wie vor keinen Grund, warum die jetzt so einbrechen sollten in einer Art und Weise, dass am Ende dann der Aufstieg flöten geht. Sehe ich heute einfach halt noch nicht. Ne? Aber nochmal, ich kann nachvollziehen, warum du da aus Fansicht ein bisschen angespannter drauf guckst. Natürlich.
Ja.
Ja, angespannter kannst du ja auf deine Welt gucken eigentlich, ne? Wenn man mal ehrlich ist. Also es gibt einen Faktor, den ich dabei ganz interessant fand am Wochenende. Das war die Odyssee, die Gamer Brother hinter sich gebracht hat, der offensichtlich den Weg nach Kiel gemacht hat mit Auto kaputt und 2. Halbzeit an dem Stadion, um sich dann anzugucken, wie du gegen Kiel verlierst. Stell dir mal vor, du hättest diese Reise gemacht. Was wäre passiert?
Ich weiß ja, warum ich die nicht mache. Ich habe schon ein paar Jährchen mehr Lebenserfahrung als der gute Simon, aber den müssen wir übrigens unbedingt auch mal wieder diese Staffel noch reinholen. Ne? Da müssen wir mal Krisensitzungen hier machen. Da hat man schon 1-2 Mal vor und hat irgendwie nicht geklappt. Also muss er selbst wissen, ob er sich das antut. Punkt. Ist jeder seines eigenen Glückes Schmied. Ne? So.
Ich fühl's auf jeden Fall.
Ja, ich fühl's ja auch, aber abgesehen davon, dass ich keine Zeit für solche Ausflüge mehr habe, das macht halt auch was mit dir.
Ja, stimmt, ja.
Ja, ist so, Digga.
Ja, 100%. Ne?
Also das ist, um vielleicht mal auf das Spiel kurz zu sprechen zu kommen, das ist, also als wenn, ich meine, jetzt müssen wir dann natürlich so, wie sagt man, mit Sinn und Verstand einordnen, den Sieg eine Woche vorher zu Hause gegen Braunschweig, ne? Also das war jetzt sicherlich auch nicht Real Madrid, die dir deine Schranken gewiesen hast. Aber nichtsdestotrotz siehst du dann eine Woche später in einem Auswärtsspiel gegen natürlich eine bessere Mannschaft oder eine bessere in Form sein, die aber auch, machen wir uns auch nichts vor, ne? Jetzt in der Rückrunde auch nicht die größten Haufen geschissen hat, ne? Mit einigen Verletzten und solche Geschichten. Ist dann alles wieder vergessen, was du ein Spiel vorher gut gemacht hast, ne? Also alles. So, du am Ende hast du 38% Ballbesitz und eine Torchance. Die muss fairerweise, also das muss eigentlich zu einem Tor führen und dann gehst du vollkommen überraschend und unverdient 1-0 in Führung in der ersten Halbzeit. Und was dann passiert, wissen wir nicht. Aber ne, das Leben im Konjunktiv ist halt so lange angenehm, bis die Praxis halt reinkommt. Und am Ende frage ich ja, woran hat's gelegen? Ne?
Woran hat's gelegen?
Also das war echt gar nichts, ne? So, dass du da weniger Ballbesitz vielleicht hast als Kiel, okay, gekauft, geschenkt. Dass du nicht 10 Torchancen gegen die hast, auch gekauft, geschenkt. Aber also wie stümperhaft wir Bälle wieder hergegeben haben, nachdem wir sie erobert haben. Also, Digga, das sind teilweise Pässe über 4-5 Meter. Wir haben oder unseren Marcin Kaminski da in der Innenverteidigung, ne? Also, Alter, jetzt der war ja noch nie jetzt irgendwie. Ne? Also, er war ja noch nie Virgil van Dijk in seiner Karriere, aber der hat ja schon letzte und vorletzte Saison, konnte mit dem ja schon solide in der Innenverteidigung zumindest mal eine Viererkette spielen. Der ist 10-mal pro Spiel Falschgeld, Alter. Der steht irgendwo. Ich weiß nicht, ob der ein anderes System spielt als die anderen 10 auf dem Platz. Ich will mich auch nicht zu sehr an ihm hochziehen, aber Totalausfall, defensiv sowie in der Spieleröffnung. Mittelfeldzentrale, Seguin, Schallenberg, Fehlpässe des Todes über 3-4 Meter. Hat so ein Simon Terodde seine ganze Karriere auch von Bällen gelebt, die da vorne im 16er ankommen, und da passiert halt die Saison auch nicht viel. Und da tut mir gerade bei ihm total weh, da zu sagen, ne? Aber die Zeit ist dann, glaube ich, jetzt auch irgendwann mal vorbei, ne? Auch wenn man sich zumindest als Schalker so, ihm das so sehr wünscht, ne? Dass jetzt der Groschen irgendwie nochmal fällt und der nochmal, weiß nicht, 10 Butzen knallt in der Rückrunde, aber das ist, davon ist er auch so weit entfernt, wie ich von Nägel lackieren, ne? Also, puh, das ist, und das halt nach so einem Aufwärtstrendspiel wie gegen Braunschweig irgendwie zu erklären und rational, keine Ahnung, Digga. Keine Ahnung. Also, und dann natürlich Teil des Fluchs des Podcasts. Alle anderen holen da irgendwelche wilden Punkte. Ne? Hier das, gegen Pauli 3 Punkte. Elversberg holt 3 Punkte. Am Samstag war noch ein Spiel, die haben auch 3 Punte geholt.
Braunschweig ist wieder im Rennen. Also
Ja. Alle wieder dabei, alles eng beieinander. Und ich stand an dem Punkt schon mehrfach diese Saison, aber keine Ahnung. Digga. Keine Ahnung. Wir gucken, dass wir hier unseren neuen Rechtsverteidiger Soppi, hoffen wir, dass er nicht floppy wird. Der war ja schon zweite Mal nicht im Kader. Der muss erst noch die Matchfitness irgendwie glatt ziehen. Man munkelt vom 1.3. Da ist er wohl dann wieder dabei. Wo ich mir denke, Alter. So, dann haben wir da Matriciani. Das einzige Maskottchen in dem Profiverein, was auch mitspielen darf. Ich mag den Junge, ja. Ne? Der ist mit allem dabei, was er hat, aber das ist halt so maximal limitiert und so. Die Alternative da auf rechts ist Cedric Brunner. Der hat in der Rückrunde noch nie einen Zweikampf gewonnen, Digga. Der wurde von hier, wie hieß er, Dompe kommt da über links bei Hamburg, ne? Bro, ich war im Stadion. Der hat den 20 Mal in 90 Minuten zur Bratwurstbude geschickt mit derselben Körpertäuschung. Ne? Also, oh, so viele Baustellen, ne? Keine Ahnung, Alter. Keine Ahnung. Du kannst das ja dir, oder ich zumindest, immer noch nicht so wirklich vorstellen, dass Schalke tatsächlich in eine dritte Liga absteigen könnte. Aber wenn du solche Auftritte siehst, dann.
Und es ist verdammt eng, ne? Also 2 Punkte. Rostock scheint ja noch desolater zu sein.
Also Rostock war auch echt eine Katastrophe. Ich habe das Spiel Rostock gegen Osnabrück geguckt und Osnabrück hätte da einfach 4-5 Hütten machen müssen. Das ist so das Einzige, wo ich so, wenn ich durch die Schalker-Brille gucken würde, wo ich mir denke, okay, da sind zumindest 2 Teams, die sind dann nochmal eine Ecke schlechter und in der Relegation kannst du dich irgendwie durchsetzen, aber das ist ja nicht dein Anspruch und dein Ziel. Und jetzt steht Kaiserslautern auf dem Relegationsplatz, die ich da auch überhaupt nicht sehe. Also ich finde, die haben mit eigentlich einen der besten Kader so in der zweiten Liga oder zumindest offensivtechnisch. Also die müssten sich eigentlich auch noch da wegballern. Da kannst du von Glück reden, dass die noch verlieren zu Hause gegen Paderborn oder so, glaube ich. Und dann wird es schon auch echt dünne.
Ey, ich glaube, diese Saison da unten wird irgendjemanden erwischen, der jetzt noch nicht daran denkt, dass es ihn erwischt. Denn beide, die da unten im Keller stehen, also Braunschweig macht's gerade schon, Rostock im Moment noch nicht, aber auch die werden noch die ein oder andere Karte ziehen und dann diese dreckigen Punkte holen. Ich meine, ich spiele jetzt gegen HSV, die du holen musst, um allen anderen da unten Angst zu machen. Und dann kann es echt nochmal richtig, richtig spannend werden.
Hertha, da macht doch mal einen Hot-Take jetzt. Wen erwischt es denn dann, der gar nicht damit rechnet?
Ehrlicherweise habe ich ein bisschen Angst um Schalke, aber das darf ich ja nicht so laut sagen, sonst kriege ich Ärger.
Ich habe Kopfhörer runtergemacht gerade. Ja. Jetzt kannst du.
Das ist sehr gut, der hört gerade nicht zu, ne? Okay, das war mein Hot Take zum Abstieg in der zweiten Liga, den ich nicht wiederholen werde, wo Pillard jetzt seine Kopfhörer auf hat.
Bitte, ich war gerade abgelenkt, Entschuldigung.
Ja, richtig, ist auch gut.
Ein Hot Take, wer absteigt?
Ist schon gut, wir machen weiter.
Also guck dir das an. Also ich glaube schon, dass mittlerweile, also diese kleine Grenze, aber alleine aus Schalke, Braunschweig, Kaiserslautern, Rostock einen erwischt. Ist schon scheiße irgendwie.
Absolut, ja.
Das willst du nicht.
Also so Wiesbaden und so, die holen einfach immer irgendwie ihre Punkte. Ja. Die sind so ein bisschen Augsburg-Modus unterwegs dieses Jahr. Ich glaube nicht, dass es die erwischt. Ja, das wird schon irgendwie so, das wird schon zwischen diesen Teams ausgespielt. Und da kommt, wie gesagt, von Kaiserslautern, ich finde, die haben ein paar bombastische Spieler. Braunschweig hat jetzt richtig zweite Luft mit hier Bicakcic, Eisenermin nochmal auf die letzten Meter. Und irgendwie bei Schalke sehe ich da am wenigsten jemanden, der da voranmarschiert oder wo ich denke, ja, wer ist es, der wird wieder raustragen.
Digga, also, das macht mir Sorgen.
Ja.
Du musst, ey, Samstag Wiesbaden, du musst gewinnen. Ab jetzt fange ich an, Panik für dich zu kriegen.
Ja, also.
Pauli Sonntag gegen Braunschweig, die können helfen. Hertha Magdeburg.
Ja, Digga, das muss scheißegal sein, was die anderen machen. Wir müssen Punkte holen. Wir müssen Spiele gewinnen.
Rostock HSV. Also sagen wir so, wenn du das Ding holst, wenn du gegen Wiesbaden 3 Punkte holst, alle anderen 3 unten werden diese Woche keine Punkte holen, glaube ich.
Ja, Digga, das kannst du in der zweiten Liga, sowas gibt's nicht, solche Prognosen. Du musst einfach nach wie vor, nächstes Spiel, wichtigstes Spiel, alles geben und nach Möglichkeit 3 Punkte holen. Und das halt, ne, mit dem Kader. Auch wenn der vielleicht nicht ideal zusammengestellt ist. Ne, weil, haben wir ja auch über die letzten Jahrzehnte gelernt, also am Ende ist es dann meistens das Gesamtgefüge, ne, was den Erfolg bringt.
Es ist so, du brauchst ein Gefüge und ich weiß nicht, ob Schalke das hat gerade.
Nee, offensichtlich ja nicht. Sie ist ja auf den ersten Blick. Aber dennoch sollte doch die individuelle Klasse, wenn ihr jetzt mal die Verteidigung außen vor lässt, okay, ne, da müssten wir besser aufgestellt. Wobei, ja, als wir hier, wie heißt der, Baumgartler geholt haben vor der Saison, da haben sie uns alle applaudiert und so. Ne? Boah, der ist ein richtig guten. Und wenn der wieder in seine alte Form kommt und hast nie gesehen und ja. Mhm. Der sitzt sogar noch hinter Marcin Kaminski auf der Bank. Aber Kaminski spielt Golf jeden Samstag 90 Minuten auf dem Platz, nicht Fußball.
Ja, auch Seguin, Schallenberg und so, das waren auch alles Leute, wo man dachte, ja, das sind schon stabile Kicker für die zweite Liga.
Ja.
Ist so.
Aber gut, auch der HSV hat ja statistisch gesehen die beste Mannschaft der zweiten Liga. Und
ja, aber ich weise nochmal darauf hin, dass in der Kicker-Umfrage eine Woche vor dem ersten Zweitligaspieltag 72% der teilnehmenden Menschen an dieser Umfrage gesagt haben, Schalke erster Aufsteiger. Mit dem Kader erster Aufsteiger.
Ja.
Wo ich gesagt habe, Bruder.
Wahrscheinlich ging das durch alle Gelsenkirchener WhatsApp-Gruppen. Die Umfrage.
Nee, Digga. Da haben alle drauf eingeschlagen. Alle, die da im Fernsehen was über Fußball sagen dürfen, ob sie Ahnung haben oder nicht, haben alle drauf eingeschlagen, Schalke. Und ich war da so langsam. Natürlich muss das das Ziel sein, aber langsam. Lassen wir erstmal ein paar Spiele spielen. Aber dass das jetzt so in die Richtung ausschlägt,
Woran hat's gelegen? Das kann ich mich übrigens auch fragen, aber das ist Jammern auf hohem Niveau, im wahrsten Sinne des Wortes, im Mittelfeld der ersten Liga, wenn du 125 Jahre feiern willst. Habt ihr die Choreo gesehen von Bremen?
Ja. Ich bin mir aber nicht sicher, ob ich die ganz gesehen habe. Also ich habe bei Sky geguckt und da war einmal über alle, also alle hatten grün und weiß an, ganze, ne, alle vier Tribünen quasi, oder? Und dann habe ich gesehen, wie pro Tribüne so ein Banner, so ein riesengroßes, und dann nochmal das in eine Kurve mit, sag mal schnell hier, Otto Rehhagel und so drauf.
Was hatte ich da noch? Ja, das Entscheidende war, noch ein Wimpel, aber das Entscheidende war halt 90 Minuten alle in Grün-Weiß-Regenkrebs im Stadion. Ja. Und zum Intro einmal 40.000 Leute, die zusammen quasi alle Schulter an Schulter
hüpfend.
Und alle hüpfen. Und das so.
Ja, das habe ich zum Beispiel nicht gesehen, ja.
Das war schon geil. Sogar, ich meine, ich war ja VIP da unterwegs und so, letzte Reihe, hab da so ein bisschen rumgelegen. Und vor mir aber wirklich alle Arm in Arm, alle Cape um, egal ob, ne? So, das war schon sehr, sehr schön. Und dann hat halt, das habe ich jetzt auch schon an vielen Stellen gesagt, Heidenheim einfach das Briefing nicht gelesen für das Event.
Das hast du doch, glaube ich, letzte Woche im Podcast sogar schon angekündigt, oder?
Ja. Ja, die sind einfach drecksgut in dem, was sie da machen. Und ja, eiskalt. Und holen sich da schnell zwei Tore, auch verdient, weil also Bremen muss eigentlich ein 1-0 machen. Und dann wird es halt so ein tragisches Hinterherrennen. So.
Wer war da nochmal? Stay
oder wie der heißt, das, ne? Ding machen da nach 3 Minuten. Das Ding ist leer, muss er reinhauen. Hat er nicht, ärgerlich. Und dann dreimal Pfosten und zumindest ein Elfmeter, von dem Duxch mit Ball unter dem Arm ja schon fest von ausgegangen ist, als er schon am Elfmeterpunkt stand, 5 Minuten, bis dann der Video Assistant Referee entschieden hat, nee, doch kein Elfer. Also ein Quatsch. Das war aber auch nur so halb neben, weil, also, und das ist so absurd, das zu sagen, Werder Bremen, 21. Spieltag, Fußball-Bundesliga-Saison, Heimniederlage gegen Heidenheim, die natürlich, und die ist ab Montag auch wieder richtig bitter gewesen. Für Samstagnachmittag war sie so ein kleines bisschen, weil dieses Stadion war gefüllt, also ich habe das auch schon an anderen Stellen durchgespielt. Stellt euch vor, ihr seid, ich war ja abends auf der Party, in einem Raum, und da sind einfach, lass mich so 80-90% aller Legenden, die ihr mit diesem Fußballverein verbindet. Alle.
Alle besoffen.
Irgendwann auch alle besoffen, ja. Aber ich bin einfach da rumgelaufen. Kennt ihr das, wenn du so an der Bar stehst und unterhältst dich one-on-one mit jemandem, guckst du links, rechts dabei. Das war Oliver Reck. Das war Frank Ross. Pizarro? Naldo? So ging das Diego? So ging das die ganze Zeit. Das hat, also Klasnitsch? Das hat richtig Spaß gemacht. Also hat richtig, richtig Spaß gemacht. Und zum Glück durfte ich ja auch durch die letzten Jahre ein bisschen näher an den Verein rücken, habe immer mehr mit denen zusammengearbeitet. Und so kannte ich mittlerweile auch schon viele von denen so persönlich, was es noch mal lustiger gemacht hat. Wenn ich meinem 15-Jährigen ich erzählt hätte, dass ich irgendwann mit meinem grauen Bart bei einer Jubiläumsfeier vom großen SVW stehe und keine Ahnung, die Spieler kommen auf mich zu und sagen, hallo, war schön. Und das war viel wichtiger als die scheiß Niederlage gegen Heidenheim, die dann jetzt heute wieder wehtut, wenn ich auf die Tabelle gucke. Und 6 Punkte, die dir gegen Heidenheim fehlen, ist alles zum Kotzen. Aber es war ein verdammt schöner Samstagnachmittag und Samstagabend in Grün-Weiß.
Ja, das ist doch wunderbar. Da hat Punkt. Wenigstens Schön. Einer mal was Schönes zu berichten, ohne dass was Schönes sportlich passiert ist.
Ja, es war wirklich wunderschön. Und ich mache ja solche Dinge sonst nicht, aber auch mit Diego habe ich ein Foto gemacht.
Das habe ich noch nie von dir gehört, tatsächlich, ja.
Ja. Danke, dass du es sagst. Mache ich nicht. Sowas mache ich nicht. Aber es war so halb und dann standen wir da und eigentlich Johannes und ich sollten so ein Foto machen. Johannes Strade und ich sollten ein Foto machen, so für Werder, fürs. Und dann kam Diego gerade. Und dann meinte ich so, ey, wir müssen jetzt ein Foto mit ihm machen. Und habe ihn angesprochen, kannst du dich in so eine Mitte stellen. Der Typ ist einfach, also nehmen wir nochmal Kevin De Bruyne, eine Saison so ein kleines bisschen mit raus, neben Miku wahrscheinlich der größte Fußballer, der je für diesen Verein gespielt hat. So. Ja. Das war schon sehr, sehr erhaben, sehr erhaben. Hat sehr viel Spaß gemacht.
Warte mal, war Rudi Völler da?
Nee.
Also mein Held, ne? Aus der Kindheit.
Das ist der Grund, warum ich an Werder Bremen-Fan geworden bin. Rudi Völler. Damals der junge Rudi Völler, der da bei Bremen gespielt hat. Und danach, dann 2 Jahre später, dann immer mehr das Bewusstsein, so Karl-Heinz Riedle. Und ich mache ja für Werder Bremen so einen Podcast und da habe ich in der ersten Runde Tim Borowski und Daniel Boschmann zusammengebracht und in der zweiten Runde Johannes Strate und Karl-Heinz Riedle. Könnt ihr auch auf allen Plattformen euch anhören. Auch das war so ein Moment aus so deinen 10-Jährigen oder 11- oder 15-Jährigen ich mal kurz erzählen. Ja, hier, übrigens, Kalle. Und ich jetzt. Und der hat Geschichten erzählt über Vertragsverhandlungen zu Werder Bremen. Als er nämlich dann zu Werder Bremen gegangen ist, gab es ein One-on-One von ihm und Otto Rehhagel und Frau Rehhagel mit seiner Frau oder Freundin. Das heißt, seine Freundin musste sich 2 Stunden lang mit Frau Rehhagel unterhalten und er hat sich mit Otto Rehhagel 2 Stunden unterhalten. Und danach wurde entschieden, ob er in den Kader passt.
Ich dachte mit One-on-One erst, die haben 1 gegen 1 gespielt.
Ja, 1 gegen 1 gekämpft.
So. Einzelkampf.
Er war ja wahrscheinlich auch so ein bisschen was wie ein Einzelkampf. Sehr schöne Anekdoten, könnt ihr euch woanders anhören. Budenschnack ist insofern auch eine sehr beseelte Nummer. Und sportlich, guck mal, dadurch, dass Mainz einfach Mainz-Dinge macht die ganze Zeit. Und gut, Köln holt einen Punkt. Aber auch das sind noch 10 Punkte auf Platz 16 und 14 Punkte, glaube ich, auf Platz 17. Und wir spielen jetzt noch gegen Darmstadt und gegen Mainz, ne? Ja. Wir müssen, also wenn du die beiden verlierst, bist du selber schuld, dann hast du selber wieder die Alarmglocken angemacht. wenn du da die Punkte holst, die du machen musst, dann...
Ich meine mich zu erinnern, dass wir letzte Woche gesagt haben, aus den Spielen musst du, Pillow hat, glaube ich, gesagt 9 Punkte, du hast, glaube ich, tief gestapelt 7 Punkte holen.
Nee, andersrum.
Andersrum.
Ja. Naja, das ist jetzt schon mal nicht mehr drin. Also ist absolut typisch, ne? Wenn du die 3 holst, dann klopfst du wirklich Europa an. Ja. Auch wenn du jetzt noch nicht so offen darüber sprechen wolltest, dann klopfst du Europa an. Und es ist auch ganz klar, dass sie dieses Spiel verlieren. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass die jetzt 6 Punkte aus den nächsten 2 Spielen holen. Mainz jetzt nochmal mit bisschen
neuer Umbasteln Trainer und so,
sowas, ne? Also, aber ich glaube auch nicht, dass du nach unten schielen musst. Du wirst da irgendwo in der Mitte einfahren und da wird wahrscheinlich aber auch jeder Bremer, jede Bremerin sagen am Ende, das nehmen wir so.
Letzte Saison 13. habe ich nochmal gesehen, am Ende ja auch früh 35 Punkte gehabt und die dann hinten wieder auslaufen lassen. Wenn das diese Saison genauso läuft, dann kannst du in Bremen trotzdem einigermaßen glücklich sein. Die Truppe gefällt mir. So, da sind ein paar sehr, sehr gute Kandidaten dabei. Das ist gerade alles sehr schön. Und du hast vollkommen recht und das ist etwas, was ich nicht öffentlich sagen werde. Aber wenn du auf die Tabelle guckst, es sind halt 2 Punkte bis Platz 7. Und jetzt stell dir mal vor, du hattest 6 Punkte gegen Heidenheim geholt, die du holen musst.
Ja.
Dann wärst du auf Eintracht Frankfurt-Niveau. Das sind sie noch lange nicht, aber, und das ist das, die entscheidende Essenz, die ich daraus ziehe, ist, ich spüre Potenzial. Weißt du, was ich meine? Ich spüre so die Truppe, wenn die jetzt nicht gnadenlos auseinandergekauft wird im Sommer, da entsteht gerade was. Das macht Spaß, den dabei zuzugucken im Moment. Dieser Jim Nah, das ist ein richtiges Goldjuwel, was wir da haben.
Ja, der ist super.
Ja, ich bin gespannt. Lass uns mal, vielleicht bevor wir in die Themen gehen, kurz mal unserem Partner huldigen, denn ich habe ein bisschen was zu erzählen. Aber erstmal vielleicht, Pillow, hast du was? Neuigkeiten vom besten Partner der Welt.
Ja, keine überragenden jetzt gerade.
Hallo.
Ja, Entschuldigung. Wir machen einen Cut. Den überragendsten Partner der Welt. EA Sports. It's in the game. Der war gar nicht gut.
Future Stars. Wir machen hier auch keine Cuts, insofern immer weiter.
Ja, nein, das war jetzt bewusst der Cut, die Leute den auch hören, so als kleiner Witz. Haha, lustig billert. Future Stars ist ein Ultimate Team, war immer eine meiner Lieblingspromos, einer meiner Lieblingsevents. Junge, weil ich diesmal sehe, so jung sind die mitunter gar nicht mehr. Aber junge, aufstrebende Protagonisten aus dem internationalen Weltfußball bekommen geboostete Karten und werden dann für horrende Summen auf dem Transfermarkt veröffentlicht. Habe ich immer ganz gerne gemacht. Wer hatte denn nochmal so eine geisteskranke Karte? Da waren auch mal Schalke-Spieler dabei, Digga. Das war die gute alte Zeit. Da komme ich jetzt nicht mehr drauf. War das ein Havertz Future-Star? Future-Star Havertz? Keine Ahnung, es gab vor 3-4 Jahren gab es mal eine Future Stars Karte, die habe ich gehabt, die hat irgendein Mittelfeldspieler, aber da war alles vorbei. Komme ich jetzt aber nicht mehr drauf. Die ist draußen und sobald mir hier nicht mehr Werbung für das neueste coole Handygame angezeigt wird in Footbin, dann gehe ich auch einmal kurz durch, wer sich dieses Jahr glücklich schätzen darf, eine solche Karte in Ultimate Team erhalten zu haben. Ja. Also auf jeden Fall ist schon mal der gute Victor Boniface dabei. Wie alt ist er? Ja, schon. War da jetzt schon also 22, 23? Ja. Klick mal kurz drauf. So, jetzt bin ich da. Information.
Also Future Stars heißt schon auch dann trotzdem schon so Bundesliga Rising.
Ja. Also das sind Namen, die man in der Regel schon kennt. Victor also Boniface so dabei.
Justin Ginma könnte eine bekommen auch.
Ich weiß nicht, wer ist
das? Das ist der Bruder, von dem Nico gerade geschwärmt hat, der Bremer Flitzer, der
Erstligastürmer
steil geht.
Habe ich noch nie von gehört. Der ist wahrscheinlich nicht dabei. Also du musst schon so ein bisschen was gemacht haben, dass man international schon mal ein bisschen auf dich aufmerksam geworden ist. Hier Kollege Arda Güler ist dabei. Alejandro Garnacho von Manchester United ist dabei. Harvey Elliott. Doku, wie heißt Doku eigentlich mit Vornamen?
Jeremy?
Oh, ich guck mal kurz. Ja, Jeremy, ne? Du könntest recht haben. Ja, Jeremy Doku ist dabei. Wataru Endo ist schon mal besser. Jun Endo von, den Verein kenne ich gar nicht, keine Ahnung. Und so weiter und so. Ein Deutscher ist auch dabei. Und zwar der gute Jan-Aurel Bissek, der bei Inter Mailand spielt. Was mir gar nicht bewusst war, um ehrlich zu sein. Der ist auch nicht mehr so jung, ne? Der ist, guck mal, was steht hier, wo steht Alter?
23.
Sowas, ne? Ja, also das war in der Vergangenheit, waren die mal alle noch ein bisschen jünger. Musiala ist nicht dabei, aber ich glaube, der hatte letztes Jahr oder vorletztes Jahr schon seine Karte. Ja, die Promo ist gerade draußen. Ja, kann man sich immer ganz gut sein Team mit ergänzen und hat immer so ein bisschen den Vorteil, dass, ne, also du kennst es, Ultimate Team sind, gut, Ronaldo und Messi, das ist weg, aber so die Metakarten sind eigentlich so auf 3-4 Jahre immer dieselben. Das bietet dir halt immer mal so die Option, irgendwie mal ein paar richtig krasse Spieler mit reinzunehmen, die du nicht eh jedes Jahr hast. Ne? So, deswegen ist die eigentlich, oder war sie bei mir immer relativ beliebt und die läuft jetzt gerade noch diese Woche. Player sind in Packs, go get them. Get them all. Nico, du hast aber auch noch was.
Ja, bei mir sind es glorreiche Comeback-Geschichten aus unserer Nico Backswing and Friends Liga, in der Pimpf sich ja leider im Moment ein kleines bisschen raushält. Der hat irgendwelche fadenscheinige Argumente, warum er nicht dabei ist gerade.
Der trainiert, Digga. Der trainiert. Ja. Und wenn er kommt, dann schlägt er zu, oder?
Ja, genau. Aber ich hab's eigentlich hauptsächlich rausgeholt, um dir das zu erzählen, mein Lieber. Du bist ja mein Coach, ne? Und du sagst ja immer, Nico, wenn du mal ein FIFA-Spiel oder FC-Spiel 90 Minuten durchhältst, dann kann das auch mal was werden mit dir. Ich habe gegen Nobert gespielt, mein Liga-Doppelheader. Und ich habe gewonnen.
Ja. Beide Spiele?
Nee, leider nicht.
Sondern?
Ja, war gut. Erstes Spiel 6-3 verloren, da hat er mich ein bisschen auseinandergeschraubt, also hinten raus vor allen Dingen. Aber zweites Spiel habe ich ihn ehrlicherweise auch die ganze Zeit vollgequatscht und habe ihn unruhig gekriegt und habe ihn aus seinem Spiel gequatscht und habe mich konzentriert. 4-2 gewonnen. Bin wieder da, Pillow. Ich bin wieder da. Ich bin wieder dabei.
Ja.
Ich
weiß jetzt nicht, was jetzt die Erwartungshaltung ist, wenn du mir sagst, hast 6 Stück gekriegt im ersten Spiel und dann im zweiten hast du ihm zugesülzt und abgelenkt und deswegen 4-2 gewonnen. Also, dann hat jetzt wenig mit dem Ursprungs-Coaching-Gedanke zu tun, den ich dir immer mitgegeben habe. Aber du, bon chance, 3 Punkte, ne, fragt morgen keiner mehr nach.
Ja, genauso habe ich das ehrlicherweise auch gehandelt. Aber bei 5, die große Frage ist, wann steigst du wieder ein? Ich habe gesehen, wir müssen, glaube ich, auch noch gegeneinander.
Ja. Gute Frage. Weiß ich nicht. Ich muss mein Internet reparieren. Damit
so schlimm?
Ja, also ich bin ja jetzt die ganze Zeit eh nur unterwegs. Wenn ich dann, also ich war mal 2 Tage in Hamburg, dann habe ich eine Runde gezockt und da ging halt wirklich gar nichts. Ich habe keine Ahnung, woran das liegt. Die PlayStation macht jetzt auch noch irgendwelche Faxen. Das muss mal irgendwie alles runter.
So ein absurdes Jet-Set-Leben, das ist echt unglaublich.
Das sagst du mir, ne?
Ja. Nie zu Hause, immer unterwegs.
Mhm. Ich bräuchte mal so einen PlayStation-Koffer vielleicht.
Meinst du, wäre eine Idee?
Der hat keine
Idee, oder?
Der hat keinen.
Skandal, Alter.
Ja,
Skandal.
Aber das
Problem ist, Bro, wenn du die hast, ne, ich scheitere da jetzt seit wer weiß wie lange dran, die irgendwie in einem Flugzeug, kriegst du die nicht mit, für Handgepäck sind sie zu groß, für Aufgabegepäck, also kannst du mal machen, dann weißt du, da hast du längste Zeit einen Koffer gehabt.
Nee, kannst du mit ins Handgepäck, nee, musst du nur nicht gucken, musst nur nicht lächeln, hängt von der Fluglinie ab.
Ja, mag sein, die Fluglinie, mit denen ich fliege, da ist, da machen sie dir, du musst mal einen Schwank aus meinem Leben hören, hat jetzt eigentlich mit dem Thema nichts zu tun, aber.
Balkan Airlines oder wo warst du unterwegs?
Wizz Air, um genau zu sein. Wizz Air ist die einzige Flug-Airline, die hier bei uns in der Ecke, und zwar von Dortmund, montags einen Hinflug nach Pristina, einen Direktflug nach Pristina bietet und am Freitag einen zurück. Und ich hatte mir irgendwie jetzt für den neuen Job, hatte ich mir im Dezember mal einen neuen Koffer geholt. Schön. Und der kam dann vorletzte Woche, kam er kaputt da aus dem Flieger wieder raus. Hier unten Reifen oder Roller, alles am Arsch und so. Und dann muss er da so ein Formular ausfüllen am Flughafen noch. Und dann, ne, geben wir so eine Bestätigung, yo, hier, sein Koffer ist echt im Arsch gegangen. Und dann reißt er da bei der Airline an und dann kommen die mir mit, lassen sie reparieren und dann geben sie uns die Rechnung von der Reparatur und die begleichen wir dann nicht. Seid ihr geistig behindert? Wer repariert den Koffer, Alter? Und dann sind die mir so lange auf den Helm gegangen, dass ich wirklich angefangen habe, so Lederwarengeschäfte hier im Umkreis 30 Kilometer anzutelefonieren, ob die Koffer reparieren. Die eine hat direkt aufgelegt, hat gedacht, ich verarsche die. Und die anderen haben gesagt, nee, sowas machen wir nicht mehr. Wir können die noch einschicken irgendwo, aber so. Und jetzt bleibe ich anscheinend auf meinem kaputten Koffer sitzen, weil ich keine Reparaturrechnung vorzeigen kann. Oder alternativ einen Reparaturmenschen, der mir bescheinigt in einem Schreiben, dass mein Koffer nicht mehr zu reparieren ist und ich deswegen den vollen Kaufpreis zurückerstattet bekommen muss.
Ja, Moment, würde ich gerade sagen. Reicht nicht die Rechnung einfach für das Ding?
Nein. Du, ich bin mit dem Anatoli, also Anatoli, du Hurensohn. Anatoli, du Peach, Alter, mit dem schreibe ich die ganze Zeit E-Mails hin und warte, ich finde raus, wo du bist, und dann schieb dir Koffer quer hin. Naja, egal, komm. War kein Markenkoffer, war so ein 100 € No-Name-Ding, von daher werde ich überleben. Aber weißt du, das ist so.
Also dir war nicht zum Jubeln zumute, mit anderen Worten.
Ja, mir ist so, ich habe da keinen Bock drauf, wenn wir wegen 100 € hier 80 E-Mails hin und her schreiben müssen. So, und der mir so, ich sag, Bruder, ich habe jetzt schon Anatoli, Bruder, hör mir mal bitte zu jetzt. Ich habe 10 Läden angerufen. So. Ach, lass mal diese besser weg, ja.
Nee. Ich hab gerade Überleitungsgame durchgespielt an der Stelle. So.
Ich nehme die an. Ich nehme die Überleitung an. Ja, der Nico wollte gerade zu meinem nächsten Thema überleiten, beziehungsweise zu meinem Thema, was ich heute mitgebracht habe.
Ach so, ja. Sorry.
Und ihr habt ja eben auch schon ähnlich begeistert wie du auf dein Koffergate reagiert, als ich gesagt habe, mein heutiges Thema ist Jubel. Da habt ihr gesagt, was ist was für Jubel, Alter?
Hast du so, ja, was soll das?
Aber ich finde tatsächlich, also, oder ich würde euch gerne erstmal fragen, habt ihr einen Lieblingsjubel? Von einem Spieler in einer bestimmten Situation, irgendwie sowas. Ist das ein
Ding?
Wenn
Schalke ein Tor schießt. Ja, wenn Schalke ein Tor schießt, ist mein Lieblingsjubel dann.
Es gab mal so eine Truppe in Norwegen oder so, die hat dann immer so Szenen nachgespielt, wie einer einen Fisch gefangen hat.
So Angler und so, ne?
Einen Angler und dann Tag haben sie sich mit dem Fisch hingestellt, hat einer ein Foto gemacht oder der andere war auf Toilette, hat Zeitung gelesen oder so. Das ist Jubel, den ich mag.
Mhm. Aber also du stehst auf die wilden Choreografien und du stehst einfach nur auf die Schalke-Tore-Pillow.
Nein, also wenn der Ronaldo-Jubel ist natürlich schon sehr ikonisch, ne, machen wir uns nichts vor. Und ich als Schalker
mag richtig auf den Sack.
Und ich als Schalker mag natürlich auch den Terodde-Jubel, ne? Also schon nice. Also aber das, was Nico jetzt sagt, so wenn 5 Leute zur Eckfahne kommen und dann irgendwie so eine Choreo machen, da ist so offen, Bruder, spiel Fußball, bitte, blamiert euch nicht, spiel Fußball, Alter.
Ich find's total lustig.
Ja, ist ja okay.
Also das ist mir auch manchmal, also so eine Choreo wäre mir jetzt auch zu viel, aber ich finde halt zum Beispiel,
Serge Gnabry, den mag ich.
Gnabry, der Hürer, den er sich abgeguckt hat von James Harden aus der NBA, aber auch, keine Ahnung, Mladen Petric mit seinem Pfeil, Luca Toni, also es gibt so viele ikonische Torjubel und ne, sowohl visuell als auch dann so Ronaldo mit seinem Sü, dann auch so audiovisuell. Und ich finde, Torjubel sind einfach eine der unterschätztesten Dinge, weil ich bin so irgendwie mit meinen Jungs, wir diskutieren stundenlang über Torjubel und was es für krasse Torjubel, wann es die gab. Wir haben letzte Woche über den Torjubel-Trikot ausziehen geredet mit gelb-rote Karte für den Spieler beim Afrika-Cup und ich finde zum Beispiel auch Trikot ausziehen kann sowas Mächtiges sein. Und mein persönlicher Lieblingsjubel ist allerdings der Ex-Verein-Jubel. Das ist nämlich der grandioseste Jubel aller Zeiten. Hände hochreißen, sorry.
Ach so, den Stanisic am Wochenende wieder gemacht hat.
Genau deswegen wollte ich dieses Thema nämlich auch heute mitbringen.
Boah,
ich
meine, starke Überleitung, Respekt, Bruder.
Pillow hat das Ding am Wochenende auch kassiert, Steven Skripski, der so kurz lossprinten und dann aber auch gemerkt hat, Alter. Und natürlich hat Stanisic am Wochenende die Hütte gemacht, die er machen musste. Es war uns allen klar. Ich habe auch Dingchi schon irgendwie in letzte Woche gecallt. Und das ist etwas, was so häufig passiert. Luis Schaub hat getroffen für Hannover gegen Hamburg. Und das ist einfach ein Ding, das passiert so häufig. Und dieses kleine Gadget, dieses Jubels, ey, sorry, mir tut's leid, mit so ein bisschen, eigentlich will man doch losrennen und jubeln, das finde ich einfach großartig. Und deswegen wollte ich das heute thematisieren, weil mir das einfach, es springt einem in die Augen und ich möchte allen Menschen, die Fußball gucken und irgendwas mit Jubeln und diesem ganzen Drumherum anfangen können, achtet auf die Ex-Verein-Torjubel. Ich liebe sie komplett. Yeah.
Ja, das aber hier sind geile Sachen dabei. Ich habe gerade so Top 10, ganz kurz, Top 10 Torjubel. Ich bin gerade bei Aubameyang und Reus als Batman und Robin und sowas gelandet hier. Ich berichte gleich, was ich noch finde.
Ist da Colin Benjamin drin? Von HSV damals? Erinnert ihr euch noch an diesen Storch oder was auch immer der gemacht hat. Das war doch der krasseste Torjubel von allen. Den kann auch keiner nachmachen, den konnte nur Erdiger.
Ja, und dann gibt's noch so Geschichten wie auch HSV damals Nikolai Müller, der sich das Kreuzband reißt bei dem Helikopter-Torjubel. Ne, also es sind schon so viele verrückte Sachen mit Torjubeln passiert. Und gefühlt ist ja, also wir reden immer über so ne den Fußball mit seinen ganzen Macken und der wird manchmal zu glatt geschliffen. Und ich finde Torjubel, deswegen finde ich auch diese gelbe Karte für Trikot aussehen total scheiße, weil ich finde Torjubel ist so gefühlt eines der so dieser kleinen popkulturellen Fußballelemente, die noch so ein bisschen Spice da reinbringen irgendwie und die einfach auch sein. Auch zum Beispiel, als wir über den Zoles-Jubel von Fortuna, als der die Hütte gegen St. Pauli schießt mit diesem Panenka-Elfer, das ist doch geil, Digga, das gehört einfach dazu. Und ich finde, Torjubel sind einfach so underrated und jetzt hauen wir noch ein paar raus.
Paul Kreger hat gerade 2000 gegen Bayern das Ding reingemacht, den Schuh ausgezogen, den geküsst. Ich habe ja so ein paar dabei. Oliver Kahn, muss man auch ehrlich sagen, sein Jubel, als er im Volksparkstadion die Eckfahne sich geschnappt hat und sie kaputt gemacht hat.
Die Eckfahne zwischen HSV und St. Pauli.
Irgendeiner hat sich doch mal in diesen Werbebanner da eingerollt, ne? War das
Janka,
nicht?
Carsten Janka.
Carsten Janka?
Ja, genau. Okay. Auch stark, ehrlicherweise, und das ist also der ich formuliere es mal so, der wahnsinnige Dennis Naki, der in Rostock die Fahne in den Boden rammt nach dem Spiel. Also schon lustig. Ja, was haben wir hier noch? Wer ist er noch?
Oder auch zum Beispiel der Moment, als Arjen Robben den Volley nach der Ecke von Ribéry in bei Manchester United reinmacht und dieses und gar nicht weiß und macht eigentlich so 4-5 verschiedene Torjubel in einem und ist so, oh, was ist passiert? Das ist einfach so großartig. Das sind die Momente, die ich am Fußball liebe.
Kennt ihr noch die Bruchweg Boys?
Ja. Ich hatte die vorhin schon im Kopf, aber das war mir zu affig, um ehrlich zu sein.
Ja, aber was haben die gemacht?
Ja, die haben so eine Boyband immer gemacht. Die haben dann die Eckfahne genommen, das waren Adam Scholler, Louis Holtby und André Schürrle, ne?
Ja, Schürrle war auf jeden Fall dabei.
Ja, Schürrle, Holtby und Adam Scholler. Und dann sind die mal zur Eckfahne und einer hat so die Eckfahne so auf Gitarre genommen und die anderen haben so Drums gespielt und so. Mhm. Für meinen Geschmack ein bisschen drüber, aber ja, deswegen waren sie die Bruchweg Boys, ja.
Ja, das schon, also muss man schon sagen, ich sehe das ja gerade.
Aber du hast gerade was Wichtiges gesagt, ne, mit diesem hier gegen den Ex-Verein Tor schießen, ne, und diesen tut mir leid, Jubel. Ist manchmal bemerkenswert, das ist mir jetzt noch nur so präsent, weil das noch nicht so lange her ist, aber ist manchmal auch bemerkenswert, in welchen Situationen Spieler da noch dran denken, ne, da haben die schon ein Feingefühl für, ne. Rodri Salazar hat das gegen St. Pauli das Aufstiegstor geschossen und hat in dem Moment volle Arena, das ganze Ding ist am Kochen bis zur Decke, hat da noch kurz im Moment Zeit gefunden, einmal in Richtung der Pauli-Fans so zu machen, bevor er dann in die andere Richtung zum Jubeln abgegangen ist. Ja. Das ist krass, dass die in so einem Moment dann noch dran denken, finde ich nicht selbstverständlich, also in solchen Momenten.
Ja, und es ist so ja auch, ne, also die wechseln immer mehr von A nach B und das ist dann so immer zumindest noch so ein kleiner kurzer Moment von ey, Respekt. Oder dann halt auch von mir aus, so du jubelst gnadenlos gegen deinen Ex-Verein, so kann auch brutal geil sein. Also es bringt einfach immer irgendwie sehr viel mit sich, wo sehr viele geile Dinge passieren können.
Ja, es ist schon stark hier. Ich guck mir das gerade ein bisschen an.
Ja, und ich finde ein bisschen diese Choreos, ne, diese Einstudierten jetzt angeln oder Boyband, das ist mir dann auch immer ein bisschen zu viel. Aber wenn zum Beispiel so ein einzelner Spieler auch so ein iconic Jubel hat wie Luca Toni oder so, ne, der dann einfach auch so selbst die Marke des Spielers so dermaßen prägt und beeinflusst, das ist für den Verein großartig, das ist für den Spieler großartig, das ist für all uns Fußballfans auf der Welt. Du musst nur so diese Handbewegung machen und alle Menschen, die irgendwie was mit Fußballkultur zu tun haben, wissen sofort, Luca Toni ist gemeint und das ist doch brutal.
Ja, das ist mega. Ich bin hier gerade bei so Torjubel gegen alte Vereine. Robbie van Persie hat mit Fenerbahce bei Man U ein Tor gemacht und hat sich dann quasi auch so bewegt und so entschuldigt und dann hat das Publikum applaudiert und dann hat er sich bedankt und so. Mhm. Und Gonzalo Higuain gegen Neapel. Zwar, der hat ja mehrere Tore da gemacht und immer sich dann, der wusste ganz genau, wenn ich jetzt einen Fehler mache, dann
ja, aber das Ding ist auch, die Fans honorieren das auch zurück, ne? Ich erinnere mich an ein Spiel aus besseren Zeiten in Gelsenkirchen. Da hat Schalke in der Euroleague gegen Twente gespielt und wir haben im Hinspiel 1-0 verloren in Twente. Wir haben ja eh eine Fanfreundschaft mit denen und so, ne? haben in Enschede 1-0 verloren aufgrund so einem Elfmeter, was so ein Ding war, wo der, also das Foul war A, kein Foul und B, nicht mal im 16er, noch in Zeiten vor VAR. Und dann haben wir die zu Hause, haben wir sie 4-1 weggemacht. Und Klaas-Jan Hünteler hat drei Tore gemacht. Und am Ende des Spiels waren die Twente-Fans noch da und haben Standing Ovations und Lieder auf Klaas-Jan Hünteler angestimmt, ne? Weil das halt auch mit dem Jubel in dem Moment, ne, unten gehalten hat und so. Also das wird dann auch zurückhonoriert in manchen Situationen, ne?
Ja, ja, absolut.
Hat viel mit Respekt zu tun, hast schon recht.
Ja, also deswegen habe ich auch Salazar zum Beispiel auch einfach immer noch sehr gut in Erinnerung und genau an solche Momente denke ich dann. Und dann gibt's wieder umgekehrte Sachen, wie wenn Uli Hoeneß sagt, ja, Grimaldo, der Name kennt kein Schwein, und dann schießt er natürlich ein Tor und präsentiert sein Trikot, ne? Das sind einfach so ganz viele schöne Geschichten, die wir jetzt so an einem Wochenende allein durch Torjubel erlebt haben. Und ihr habt mir eben gesagt, als ich das Thema Jubel announced habe, wart ihr beide so, ja, und jetzt sitzt Nico da mit funkelnden Augen und taucht komplett in die Jubelannalen des Internets ein.
Ja, ist total geil. Ich finde ein Video nach dem anderen. So, hier, Ronaldinho.
Ja.
Shoutout. Zeitlang war doch auch Dingens, ne? Hier Griezmann.
Diese Fortnite-Tänze.
Ja,
ne?
Ja. Ja, das finde ich, aber das fand ich schlimm.
Ja, und fand ich auch affig.
Den Gritty mögt ihr wahrscheinlich auch nicht, ne?
Macht er hier? Sehr gut. Ich muss noch mal ein kleines bisschen durch. Was machen die? Ach, guck mal, die machen genau das, was du beschrieben hast. Oh, wusstet ihr, dass Harry Kane mit Adli bei Tottenham halt so 26 Handgriffe hat, bevor er Tore gejubelt hat? Es sind sehr interessante Sachen, die ich jetzt gerade im Internet gefunden habe. Wie aber zum Beispiel auch noch eine ganz andere Sache, die ich hier noch mit in die Runde werfen möchte. Denn ich habe ja von euch einen Auftrag gekriegt, mir ein Thema heute reinzuziehen, weil ihr unbedingt darüber reden wolltet, wovon ich gar nicht so viel mitgekriegt habe. Und ich habe gedacht, ich mache einen Doppelheader draus, Stichwort Jubel. Es sind die beiden großen Interkontinental-Meisterschaften diesem Wochenende beendet worden. Asien Cup, wo Titelverteidiger Katar das Finale gegen Überraschungsteam Jordanien gewonnen hat, mit 3-1 und damit den Asien-Cup gewonnen hat. Und das zweite war, Elfenbeinküste gewinnt im Finale 2-1 gegen
Nigeria
und gewinnt damit den Afrika-Cup. Stichwort Jubel auf beiden Seiten, ganz interessante Sachen, bevor wir das Inhaltliche gehen. Und ich versuche die ganze Zeit herauszufinden, wie er nochmal heißt. Der Torschütze von der dreifache Torschütze von Katar.
Akram, das waren drei Elfer.
Akram Afif gewinnt, holt drei, also ich glaube zwei holt er selber raus, drei Elfer, drei Tore. Sein Jubel beim ersten Tor war, er geht an seinen Stutzen, holt eine Karte raus und macht einen Kartentrick.
Ja, yo.
Das habe ich gehört, ja.
Hab ich gesehen, heute als Meme auf Dingens, ja.
Ist schon so, wow, gut vorbereitet, Junge. Und dann machst du alle drei Tore und gewinnst alleine den Asien-Cup. Respekt davor. Ansonsten da das Interessante, ehrlicherweise, dass Katar gegen Jordanien war jetzt nicht so das Finale des Asien-Cups, das ich erwartet habe. Aber Katar halt einfach Titelverteidiger. Die haben sich einfach eine sehr gute Truppe zusammen geboren. Genau, dankeschön. Das ist das, was mir gefehlt hat. Das zweite Stichwort Jubel ist Afrika-Cup und ist Alea. Der ja mit dem 2-1 Elfenbeinküste den Titel quasi in die Arme schießt und dann nach dem Spiel das Interview abbrechen muss, weil er und der Journalist vom Fernsehsender beide in Tränen ausbrechen und nicht mehr weitermachen können, dass dann irgendwann der Journalist das Mikrofon abgibt, in den Arm nimmt und beide aus dem Bild rausgehen. Emotion pur. Und dass es Emotion pur ist, das muss man ja sagen, und deshalb, also wir haben ja immer so ein bisschen das hier drüber gesprochen und ich glaube, Pimpf, du hast zum Zweifel am meisten davon geguckt. Der Weg dieser Truppe ist ja schon auch ziemlich absurd gewesen, ne? Also sehr bestückt mit ein paar guten Leuten, da waren ja ein paar ganz gute Leute dabei, aber sie waren eigentlich nicht so im Verlauf des Turniers dafür bestimmt, dass sie jetzt souverän diesen Titel gewinnen.
Ja, total. Also wir haben es ja letzte Woche schon mal angerissen, ne? Die Elfmeterschießen, die späten Tore, die haben ja wirklich auch einfach zwei Spiele in der Vorrunde verloren, haben daraufhin den Trainer rausgeschmissen während dem Turnier und haben jetzt mit ihrem Interimstrainer zu Hause diesen Titel geholt. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe das Spiel gestern ein bisschen, ich war auf einer Super Bowl Party, aber es lief so ein bisschen nebenbei und ich habe ein bisschen zugeschaut. Und ich habe gedacht, eigentlich ist das so ein Spiel, was bestimmt ist als Spiel, wo man so im Tal der Tränen versinkt am Ende. Wo man, ne, so ein typisches, ja, die Heimmannschaft mogelt sich irgendwie durch und dann so kurz vor knapp choken sie doch wieder. Deswegen habe ich auch mein Geld auf Nigeria platziert und erfolgreich versenkt. Aber zwischendurch sah es ja ganz gut aus. Aber es ist natürlich jetzt gerade mit dieser Allaire-Geschichte, der letztes Jahr von Hodenkrebs zurückkommt, der als tragischer Held den Elfer verschießt für Borussia Dortmund im Meisterschaftsendspiel gegen Mainz und, glaube ich, seitdem auch so ein bisschen so ein Knacks irgendwie mit sich rumträgt und nicht in seiner absoluten Prime-Verfassung ist, das fand ich dann schon sehr, sehr schön. Und auch allgemein diese Jubelszenen, die Eskalation in diesem Stadion, wie man Didier Drogba, die haben zwischendurch immer Didier Drogba eingeblendet, wie er komplett mitgegangen ist, irgendwann kurz vor Schluss am Spielfeldrand beziehungsweise auf der Tatanbahn die ganze Zeit die Crowd angeheizt hat und so. Das war schon sehr, sehr schön. Und wie gesagt, ich habe ein bisschen mit Tal der Tränen gerechnet und fand es dann irgendwie wirklich cool, dass diese verrückte Geschichte zu Ende geschrieben wurde und gerade Allaire, die dann mit seiner Seitenpicke-Fuß-Ding da zum Afrika-Cup-Titel schießt.
Das ist Drogba mit der Glatze?
Das ist Drogba, ja. Mhm. Ja.
Ja, der hat schon seit Urzeiten eine Glatze, der moderiert jedes Jahr den Ballon d'Or und so. Also.
Krass, das ist mir doch
ja,
nicht so aufgefallen.
Die Mähne ist schon ein paar Tage weg, genau.
Das ist krass, wie der hier durchdreht die ganze Zeit.
Ja, das ist so geil. Und dann dachte ich auch so, das wird es bei uns nie geben jetzt, keine Ahnung. Deutschland steht im Finale bei der EM, dann wird ja nicht Ballack so da rumturnen oder Klose oder Lahm oder wer auch immer. Und das finde ich so geil, dass Drogba dann so dabei ist, als wäre er irgendwie Teil der Mannschaft. Fand ich auch richtig geil zu sehen einfach.
Ja, ehrlicherweise. Und ich schäme mich schon wieder darüber, dass ich liebe diesen Cup dafür, dass er so... Also wirklich im wahrsten Sinne des Wortes so besonders und so anders ist. Und ärgere mich schon wieder, dass ich den gar nicht so mitverfolgt habe die ganze Zeit, wie ich es mache, weil ich einfach keine Ruhe dafür gefunden habe. Und jetzt, wenn ich die Bilder sehe, ärgere ich mich schon wieder darüber bei den ganzen absurdesten Partien, die da gewesen sind.
Ja, das ist auf jeden Fall sehr schön und auch sehr underrated. Ne? Ich meine, es ist natürlich so aus unserer westlich-mitteleuropäischen Fußballdekadenz ist das halt dann auch immer ein bisschen schwierig. Ne? Das ist nicht so prominent platziert auf den Apps, auf denen wir konsumieren und so weiter und so fort. Ne? Und ich finde, das könnte eigentlich viel mehr Platz bekommen, weil da wirklich so richtig, da geht noch richtig Fußballparty ab, so, da ist richtig Action und das ist, also fühlt sich für mich auch einfach immer noch ein Stück ehrlicher an und ein Stück näher dran, so mit den ganzen Emotionen und so, die da viel wilder rausgelassen werden, dann auch Osimhen nach dem Spiel, wie er weinend in die Kabine läuft oder wie man auch immer diese Tanzszenen von den einzelnen Teams vor den Spielen sieht und so. Ich war dieses Jahr ein bisschen mehr dabei, als ich sonst immer war, habe ich mir auch vorher genauso vorgenommen und hat sich auf jeden Fall komplett gelohnt und werde ich beim nächsten Mal wieder so machen und ist auf jeden Fall zu empfehlen.
Ja, finde ich total gut und total wichtig. Die Südafrika ist Dritter geworden, ne? Auch mit dem Elfmeter-Krimi. Die hatten vorher auch schon irgendwo in irgendeiner Runde davor auch so ein Elfmeter-Krimi. Das, was ich im Afrika-Cup liebe, 120 Minuten 0-0 und am Ende Elfmeterschießen.
Ja, und immer noch Tor in der 96. Kannst du auch. Genau. Kannst du die Uhr nachstellen?
Ja, genau. Irgendwie sowas gibt's auch immer mit dabei. Und schön Kilo Vuvuzelas, die ganze Zeit im Hintergrund dröhnen, so eintönig. Das ist Afrika Cup für mich. So. Wie mache ich jetzt eine Überleitung zu den letzten beiden Themen, die wir haben? Pillo, wollen wir erst über Blau oder über Blau-Weiß-Schwarz reden?
Such du was aus. Aber komm, wenn du den Ball schon rüberspielst, dann bleiben wir erstmal bei Blau.
Pass auf, ich bastel eine beschissene Überleitung. Turniere wie Asien Cup und Afrika Cup sind ja oft auch dazu da, damit Verbände so ein bisschen neue Sachen ausprobieren. Da gab es ja schon Sachen wie verschiedenste Regeln, die dann eventuell auf dem Weltfußball benutzt werden können, die mit dem Afrika Cup zum Beispiel schon ausprobiert wurden. Dein Thema dieses Mal glaube ich nicht. Das wurde woanders getestet. Nee.
Oder auch so, wird soll getestet werden, mein Thema, weil ich mitgebracht habe. Aber ja, du hast recht, im Afrika-Cup auch Spieler einfach mal in der 85. Minute abzupfeifen, ne, vor aller Leute Augen, haben wir auch schon dabei. Kam nicht so ganz gut an, aber wurde halt auch mal getestet. Konkret geht's um die blaue Karte, Da gibt's nämlich die, nee, nicht die IFAB, das IFAB. Das ist das International Football Association Board. Ja, das ist die Vereinigung, die auf den internationalen Fußballregeln hockt. Ja, habe ich auch jetzt gerade mal neu gelernt. Ich habe gedacht, das liegt in der Hoheit der FIFA oder der UEFA oder sowas. Nein, das ist tatsächlich die Regelhüter des International Football Association Boards. Die haben bereits Ende November, ist tatsächlich letztes Jahr mir vorbeigegangen, aber da hatten die angekündigt, Hammer, Fußball, ne? Ist ja global gesehen Sport Nummer 1, emotionalisiert die Leute, haben wir gerade drüber gesprochen, Aller, Elfenbeinküste, Reporter, Spieler brechen Interview ab, fangen an zu heulen und gehen aus dem Bild raus und so weiter und so fort. Millionen von Zuschauern weltweit, wenn nicht Milliarden, Merchandise-Umsätze, Sport Nummer 1 halt. Da müssen wir mal was ändern, damit das noch besser wird. Und ich nehme mal vorweg, Jürgen Klopp hat auf seine nonchalante Art im Interview gesagt, ja, ich kann mich nicht an die letzte gute Idee von denen erinnern und ich bin 56 Jahre alt. Ja. Aber denen haben wir jetzt zu verdanken, dass der Plan ist, in der Premier League demnächst die blaue Karte zu testen. Und leider wird hier nirgends, ich habe heute echt mal 10, 15 Minuten investiert, um mal so genau rauszufinden, wann soll diese blaue Karte denn zum Einsatz kommen. Das ist alles relativ schwammig. Also worum es tatsächlich gehen soll, ist, wenn diese blaue Karte gezeigt wird, dann soll der Spieler, der diese blaue Karte erhält, eine 10-minütige Zeitstrafe bekommen, Intra-Game quasi, ne? Und die soll, hier ist eine Formulierung, damit soll gegen Spieler eine 10-minütige Zeitstrafe verhängt werden, wenn sie zum Beispiel, und dabei bleibt es halt leider auch in allen Artikeln bei Beispielen, wenn sie zum Beispiel durch ein minder schweres Foul eine klare Torchance verhindert haben oder offizielle verbal attackieren. Offizielle verbal attackieren, da definiere, ne? Also da kommen wir schon direkt, definiere offizielle verbal attackieren. Ist so, ey, Schiri, ist das schon verbal attackieren? Oder muss ich sagen, muss ich schon so weit gehen, ne? So. Ja, und das soll aus dem Hut gezaubert werden und das soll in der Premier League vertestet werden. Leider machen wir mittlerweile keine YouTube-Folgen mehr online, aber die Meinungen in England gleichen Pimps Gesichtsausdruck seinem aktuellen. Also mit eher moderater Begeisterung, nennen wir mal so. Wir haben hier, ich tue mich total schwer, seinen Nachnamen immer korrekt auszusprechen, Tottenham-Trainer. Ante Çukurlu? Ihr wisst, wen ich meine.
Steige ich jetzt nicht ein, ja.
Der Australier, der einen griechischen Nachnamen hat. Naja, der warnt dringend davor, eine große Sorge, die Angelos, kurz Ansch, Postecoglou, ihr wisst schon, wen ich meine, ja?
Ante, altes Haus.
Genau, Ansch, nicht Ante, glaube, Angelos.
Ich glaube, du hast das nicht schlecht gemacht.
Ich hoffe. Er sieht halt den Charakter des Spiels grob gefährdet, zum Beispiel, wenn eine Mannschaft jetzt so eine blaue Karte kriegt, ja, werden die halt 10 Minuten Zeitspiel betreiben, bis der Spieler wieder drin ist, dann holt den Rhythmus raus. Wir machen das Spiel dadurch langsamer, ist seine Sorge. Also alle Sportarten bemühen sich, das Spiel schneller zu machen. Wir wollen aktiv irgendwelche Maßnahmen aus dem Hut zaubern, die das Spiel langsamer machen. Du wirst einen Arsch voll Diskussionen haben. Also ich hole nochmal diese Definition. Jetzt lassen wir hier diese Chiri angehen beiseite. Minderschwere Faule, die eine klare Torchance verhindern. Ihr seht, wo ich hin will, ne? Die Diskussion, also die schafft ja heute schon keiner. Warum das eine Handspiel im einen Stadion rot ist und Elfmeter und im selben Spieltag, am selben Samstag, um selben 15.30 Uhr Spiel in einem anderen Stadion nicht und so weiter und so fort. Und jetzt wollen wir noch den Ermessensspielraum der Schiedsrichter erweitern auf eine blaue Karte. Wenn das Foul, das die klare Torchance verhindert, dann ist er nicht rot, sondern blau.
Also, rot ist dann, wenn richtig mordmäßiges Foul ist oder was,
ne? Oder ja, wenn nicht mehr minder schwer ist, ne? Wenn normal schwer, hochschwer, ne, wie du schon sagst, mit Schaum vor Mund und Messer zwischen den Zähnen, da, also ach Leute, ey, ich meine, ich werde ja auch nicht müde dazu sagen, aber irgendwann werde ich müde dazu sagen, es gibt 1 Million Gründe, warum der Fußball der weltweite Sport Nummer 1 ist. Das ist kein Zufall. Der ist so beliebt, weil er so ist, wie er ist. Und nicht, weil er irgendwann mal so sein könnte, wie er heute noch nicht ist.
Weil er so simpel auch ist, ne? So simpel ist, wie er ist.
Lasst doch bitte.
Wichtig ist auf dem Platz.
Ihr habt uns doch schon mit diesem Video, Schiri, habt ihr uns doch schon gefickt. Weil einmal, ich bin jetzt 41 Jahre alt und sag mal, ja, so 32, 33 davon gucke ich aktiv Fußball. Ich erinnere mich an ein Gespenstertor, das von Kießling damals. Daraufhin ging der ganze Scheiß los mit, wir brauchen Videoschiedsrichter und so. Wegen einer Situation in den letzten 41 Jahren. Ihr habt uns doch schon gefickt mit eurem Videoschiedsrichter. Lasst doch bitte eure blaue Karte, wo sie ist. Lasst doch das Spiel so, bitte. Lasst doch. Ist, okay, Idee war gut. Ich weiß, wenn ihr Meetings macht und ihr braucht ja auch alle eine Daseinsberechtigung. So, wenn ihr da nur sitzt und Sachen verwaltet, kommt irgendwann die Frage auf, wofür brauchen wir euch überhaupt? Ist, was vielleicht auch eine ganz interessante Frage wäre. Aber lasst doch bitte, mach einfach nicht. Einfach nicht machen.
Also für mich hört sich's auch ehrlich gesagt so ein bisschen an wie eine Arschkarte für den Schiri wieder irgendwie. So eine weitere Ebene, auf der wir dann nur über den Schiri diskutieren. War das jetzt ein mittelschweres oder ein sehr schweres Vergehen? Also das macht's ja für Referees dann auch nur noch schwieriger. Ich bin auf jeden Fall bei dir. Ich bin jetzt nicht so im Thema drin, aber das hört sich schon sehr, sehr weird an. Und ich würde da auf jeden Fall auch erstmal meinen Stand jetzt mit dem, was du mir so erzählt hast, würde ich auf jeden Fall auch erstmal mein Veto einlegen.
Aber ich stelle mal eine Frage dazu. Was würdet ihr denn davon halten? Also guck mal, was nervt euch? Stell dir vor, Schalke liegt zurück und Gegner macht die ganze Zeit seine Auswechslungsspielchen und wechselt fünfmal aus, um die Zeit rauszuholen. Mhm. Und stell dir mal vor, also was würdest du sagen, wenn wir uns jetzt darauf einigen, dass wenn der Spieler, der vom Platz muss, länger als 10 Sekunden braucht, was und das zur Folge hätte, dass der Spieler, der rein will, dann für 60 Sekunden nicht auf dem Platz darf.
Brauchen wir nicht. Hängen einfach hinten noch eine Minute dran an die Nachspielzeit. Wir ja, haben hier schon 8 Minuten Nachspielzeit in jeder Halbzeit, brauchen wir nicht.
Ich will mich auch abfacken über den Penner, der dann da vom Platz schleicht. So, und nächste Woche will ich dann auch, dass der Kollege von meiner Mannschaft so vom Platz schleicht. Das so, gehört das dazu, das gleicht sich aus.
Wenn eine Verletzung mehr als 15 Minuten dauert, 15 Sekunden dauert, wie wäre es dann damit, den betreffenden Spieler, der behandelt wird, frühestens nach 2 Minuten nach seiner Behandlung wieder auf den Platz zu lassen?
Nochmal, sorry?
Stell dir vor, Verletzung und die Verletzungsbehandlung dauert länger als 15 Sekunden. Dann muss der Spieler... 15, ja. Darf er erst nach 2 Minuten wieder auf den Platz?
Brauchen wir auch nicht.
Also beim Handball gibt es die Regel. Beim Handball gibt es übrigens auch die blaue Karte. Oder ich weiß nicht, ob es die jetzt noch gibt.
Das kommt, ich meine, auch aus dem Handball, ehrlicherweise. Ne?
Da ist es aber etwas anders. Da kriegst du die rote Karte und dann kriegst du im Nachhinein noch, also dann zeigt der Schiri noch so Richtung Bank oder Kampfgericht so eine blaue Karte, um zu zeigen, das war jetzt ein schweres Foul, was eine Sperre nach sich zieht. Genauso gibt es diese Regel im Handball, wenn du dich behandeln lässt und dein Gegenspieler bekommt dafür keine Zeitstrafe oder eine gelbe Karte oder also er wird nicht bestraft, sondern du lässt dich behandeln, dann musst du für mindestens 2 Angriffe auf die Bank. Ich weiß nicht, also was verbessert das am was ändert das am Fußballspiel? Wir kommen vom Hundertsten ins Tausendste. Ich weiß nicht. Vielleicht macht's dann eher Sinn, sich über so eine Game Clock zu unterhalten oder zu sagen, ey, wir stoppen die Zeit bei jedes Mal, wenn Pause ist, aber dann haben wir auch wieder 800.000 Mal Werbung und ein Fußballspiel geht 4 Stunden oder so. Da bin ich auch irgendwie so, wie es aktuell gehandhabt wird, Digga, dann packen wir ruhig jetzt mal statt die obligatorischen 2, packen wir jetzt halt mal 7 Minuten drauf und dann ist das okay. Und wenn die Idioten von St. Pauli das nicht schaffen, bei 8 Minuten Nachspielzeit in Magdeburg ein Tor zu schießen, dann nicht, weil da irgendein Penner an der Seitenlinie rumlag oder weil der zu langsam rausgeschlappt ist, sondern einfach, weil die zu scheiße waren, in 98 Minuten ein Tor zu schießen. Punkt.
Dann sollen sie sich ficken, ne?
World. Die einzig gute Nachricht an der ganzen blauen Kartenzauberei ist, dass die FIFA da und die UEFA da herzlich wenig von halten. Mir ist nicht bewusst im aktuellen Moment, wie viel Mitspracherecht die da haben und so weiter und so fort, aber die sind da wohl auch gar keine Freunde von. Aber schauen wir mal, wie sich das Thema entwickelt. Soll vertestet werden in der Premier League.
Das, was ich euch übrigens beides erzählt habe, sind die neuen Regeln der Major League Soccer.
Mhm. Okay.
Ab der kommenden Saison. Mal gucken, wie sich das entwickeln wird.
Ja, die ja auch ehemals schon sehr progressiv unterwegs waren, auch mit Penalties und sowas, ne? Ja. Also da gab es ja immer schon ein paar Abweichungen.
Die haben ja auch durch ihren Sport so ein bisschen den Vorteil, dass sie das ja einfach randommäßig auch einfach alles mal testen können.
Genau, und da interessiert es auch im erstmal keinen, sondern da wird es, glaube ich, erstmal ein bisschen hingenommen. Und wir haben ja letzte Woche auch schon so ein bisschen über diese ganze Event-Kram gesprochen, wo die amerikanische Kultur natürlich viel näher an der Event-Kultur ist. Und ironischerweise finde ich zum Beispiel bei der Baller League, die jetzt angefangen hat, dann diese Galaxy Minutes mit diesem, ey, jetzt spielen wir plötzlich ein 3 gegen 3, finde ich da total geil. Aber ich brauche das jetzt nicht bei dem 11 gegen 11 Großfeldfußball, was ich seit Jahrzehnten so gucke, wie ich es gucke, dass dann plötzlich da jemand für 2 Minuten runter ist und dann schleppe ich nochmal eine Homie mit, der nichts mit Fußball zu tun hat und ich muss dem stundenlang erklären, warum die jetzt da zu 10 spielen oder nicht, sondern das reicht, wenn ich dem einmal abseits erkläre und jalla, ab geht's, du hast Fußball verstanden, kannst mitmachen.
Ja, es ist natürlich aber schon so, dass man mit diesen Regeln, auch mit allen, von denen wir jetzt gesprochen haben, ja schon auch versucht, das unfaire Spiel und sich das damit vielleicht auch Vorteile gegen stärkere Mannschaften zu erarbeiten, so ein kleines bisschen herausgehoben wird. Und ich würde mich aus dem Fenster lehnen wollen, dass in den bisher verzweifelten 5 Versuchen des HSVs in die erste Fußball-Bundesliga aufzusteigen, bestimmt auch das einen 15-20%igen Anteil hatte, dass die gegnerischen Mannschaften sich gnadenlos mit allen Tricks bewaffnet haben, um den HSV vom Siegen abzuhalten.
Und das lieben wir doch.
Ja, voll. Vor allen Dingen, es hat dem Trainer den Kopf gekostet. Tim Walter ist nicht mehr Trainer vom HSV. Was sagen wir jetzt dazu?
Also ich würde nicht sagen, dass jetzt unbedingt der Spieler, der sich in der 90. gewälzt hat von Hannover, Tim Walter den Kopf gekostet hat. Ich weiß, dass du die Überleitung brauchst, aber ich gehe da direkt rein. Ich würde sagen, Tim Walter hat den Kopf gekostet, dass er letztendlich einfach nicht vom Fleck gekommen ist, dass er vom Grund auf erstmal eine innovative Spielidee mitbringt, mit sehr viel Action nach vorne, aber letztendlich hat sich da nichts bewegt in den 2,5 Jahren und ich habe es jetzt schon 2-3 Mal gesagt hier im Podcast, ich finde der HSV hat mit Abstand den besten Kader der zweiten Bundesliga, die haben so geisteskranke Kicker und ich bin so ein Pressekonferenz-Fan, also ich gucke mir immer gerne Pressekonferenzen an.
Echt?
Und ja, tatsächlich und vor allem die von Tim Walter gucke ich mir eigentlich jede Woche an und ich sitze schon seit, keine Ahnung, 2-3 Monaten da und bin jedes Mal so, hä? Weil der wird gefragt, ey, hier Taktik, System, bla, und erzählt dann immer nur, ja, hier unsere Fans und da im Rücken und ah ja, dann haben wir einen Fehler, also so richtig auf, das hat gar nichts mehr mit so, das war gar nichts Analytisches, sondern das war nur so Durchhalteparolen irgendwie und es ging sehr viel so um so emotionales Krimskrams drumherum und da habe ich das Gefühl gehabt, hat er so einfach die Truppe verloren, schon jetzt auch seit geraumer Zeit, gefühlt schon vor der Winterpause auch und jetzt ist wirklich einfach eine unabdingbare Nummer gewesen, den Bruder rauszuwerfen. Und ich glaube, dass er ein guter Trainer ist, aber jetzt da in dieser Situation mit diesem ganz verunsicherten Haufen ging das einfach nicht mehr.
Also Fakt ist ja auch einfach, es gibt ja so 2-3 Fakten, die wichtig sind. Er sollte hinten dicht machen. Weniger Tore kassieren. Tore-Schnitt von 1,3 oder so. Ist so eine herrliche Statistik, die jetzt ein paar Mal durch die Gegend gewabert ist. Also in 2024 eine Gegentorquote von 2,25. 2x zu Hause 4-3 verloren gegen Mannschaften, gegen die man nicht zu Hause 4-3 verloren muss.
Sorry, dass ich reingrätsch, aber ja, wenn ist egal, wer der Gegner ist, wenn die bei dir in derselben Liga spielen und du machst zu Hause 3 Tore, musst du das Spiel gewinnen.
Ja.
Oder einen Punkt mitnehmen, im allerdümmsten Fall aber.
Hat Stürmer Robert Latze ja auch gesagt, er meint, es kann irgendwie nicht sein, dass wir immer 5 Punkte brauchen, um zu Hause ein Spiel zu gewinnen. Das geht irgendwie nicht.
5 Tore.
Und das hat am Ende ihnen den Kopf gekostet. Ich glaube, also ganz, ganz ehrlich, ne? Und das betone ich, und das, du bist ja St. Paulianer durch und durch, ich ja so halb. Ich will, dass die hochkommen. Ich möchte gerne, dass beide hochkommen. Ich hätte gerne HSV und St. Pauli in der ersten Fußball-Bundesliga.
Ja.
Vor allen Dingen aber auch den HSV. Und das sage ich als Werder Bremen-Fan, als jemand, der dann wieder den Dreck unter den Fingernägeln nicht gönnt, wenn sie ins Weserstadion kommen und das Stadion zusammenschreien, wenn ich auswärts hierher fahre. Aber ich will verdammt nochmal wieder diese Spiele haben. Es reicht jetzt, dass die Idioten das einfach nicht hinkriegen. Und ich glaube, für diese Mission mit einer Truppe, die ja offensichtlich schon einen ganz guten Vibe hat, die haben nämlich ein paar Spiele dieses Jahr gewonnen, die eine Truppe gewinnt und die du nicht taktisch gewinnst. Ich glaube, das ist das Puzzlestück, das denen gerade fehlt. Und ich hoffe inständig, dass Steffen Baumgart diesen Verein übernimmt, um ihn hochzubringen. Was sagt ihr?
Gut, du hättest eigentlich schon ganz andere Sorgen, als wäre da jetzt der Nachfolger von Tim Walter bei, ich wollte jetzt schon wieder fast Fritz Walter gesagt, bei Tim Walter bei Hamburg ist. Aber vielleicht nochmal ein, zwei Sätze. Ich glaube, das kannst du ganz leicht runtersetzen. Der war jetzt zweieinhalb Jahre da, hat zwei Jahre lang nicht den Aufstieg geschafft und jetzt legt er gerade wieder eine Trendwende hin in der laufenden Saison, die wir aus den letzten zwei Jahren schon kennen. Und dann hat er aus meiner Sicht schon viel länger da machen dürfen als die meisten anderen Trainer in anderen Vereinen, wo die Ambition ist, endlich mal aufzusteigen oder einen Titel zu holen oder sonst was. Ne? Also zweieinhalb Jahre sind da im Vergleich zu, ne? Also wenn man so die durchschnittliche Haltbarkeitszeit von so einem Trainer sieht, der hatte schon
absolut,
Zeit, der konnte schon machen.
Chancen, ja.
Ja, also es ist meine Meinung so ein bisschen dazu. Unabhängig davon, dass ich den denkbar unsympathisch immer fand, aber das hat gerade da nichts mit zu tun. Nachfolge, du, ich hatte vorhin irgendwie in der Mittagspause mal so ein bisschen gehört, was die schlauen Menschen auf Sky Sport sagen. Da wurden, also Baumgart, ja, der hat sich ja selbst so ein bisschen ins Spiel gebracht, ne, weil er da mal irgendwie jetzt auch als Walter noch Trainer war, weil er sagte, dass er als Kind schon in mein HSV-Bettwäsche geschlafen hat oder irgendwie sowas, was vielleicht auch nicht so die feine Art ist. Man ist wohl aber im Hamburger Dunstkreis sich nicht sicher, ob man bereit ist, in solchen Dimensionen ins Gehaltsregal zu greifen, wie ne, Steffen Baumgart aus seiner bisherigen Karriere gewohnt ist. Das ist wohl so ein bisschen das Ding, wie gut passt der Fußball von ihm dazu. Friedhelm Funkel wurde absurderweise gemutmaßt. Der ist ja in meiner, also ist wohl ein sehr guter Freund von Bolt, also ein Bolt-Vertrauter. Der aber in meiner Wahrnehmung zumindest jetzt in den letzten 20 Jahren eher für einen Feuerwehrmann-Charakter steht und mal kurzfristig was übernimmt und dann noch irgendwie ein, zwei andere Namen, die
Raphael Wicki,
jetzt nicht so...
ehemaliger ja, HSV-Spieler und aktueller Trainer von Young Boys Bern.
Genau, der war auch ein Thema, aber den werden sie wohl, also sagt man, ne, das ist wohl schwer, den aus dem Vertrag rauszukriegen, weil so Tabellenführer mit den Young Boys gerade, ne?
Ja, genau.
Naja, das ist so ein Ding. Und jetzt gerade hat hier irgendwie einer aus dem Co-Trainerstab irgendwie übernommen, ne? Und da hat man irgendwie Parallelen zu St. Pauli so ein bisschen gesponnen von hier Würzeler, ne, der auch als Co-Trainer übernommen hat und dann eine krasse Serie gestartet hat. Und irgendwie klang das so in meiner Wahrnehmung, dass das wohl jetzt erstmal das wahrscheinlichste Szenario ist, mal ein, zwei Spiele abwarten und gucken, wie die sich unter dem Kollege, der da jetzt interimsmäßig übernommen hat, entwickeln. Und ja, also ich, was soll ich dir sagen, ne? Also ob jetzt Steffen Baumgart oder nicht, ich habe jetzt vier oder fünf Jahre lang gesagt, naja, dieses Jahr mit dem Kader und dem Trainer und dem Lauf, den die in der Hinrunde immer haben und so, diesmal werden die das schaffen. Ich bin mittlerweile am Punkt, wo ich sage, ist egal, da kann Pep Guardiola kommen, die steigen nicht auf.
Ja, das ist halt auch...
Also der Kollege jetzt heißt Merlin Polzin, habe ich auch vorher noch nie gehört. Fun Fact, ihm als Co-Trainer zur Seite steht jetzt Loic Favé oder wie auch immer man ihn ausspricht. Der war vorher zusammen mit Hürzeler Co-Trainer von Timo Schulz bei St. Pauli.
Genau.
Fand ich auch sehr interessant. Also ich bin der Meinung, wenn, und ich bin jetzt, alle Leute lieben Baumgart, ich bin jetzt nicht der größte Baumgart-Fan so, aber wenn Baumgart auf dem Markt ist, dann solltest du als HSV nichts unversucht lassen, dir diesen Trainer jetzt zu schnappen. Ich glaube sogar tatsächlich, dass Friedhelm Funkel mit der Feuerwehr vorfahren könnte und jetzt nochmal 10, 12, 13 Spieltage tatsächlich auch diese Mannschaft in die erste Liga führen könnte. Aber mit Baumgart, glaube ich, könntest du langfristig arbeiten und das sollte jetzt für mein Empfinden das Ziel für den HSV sein.
Aber meinst du, ich weiß, wo du gedanklich hin willst mit Funkel, aber das ist ja so die krasse Gegenpart, Art von Fußball, als das, was die jetzt zweieinhalb Jahre unter Walter gespielt haben. Ne?
Ja,
also,
hat ja das ist auch der Grund, warum ich glaube, dass diese Art von Trainer so langsam, also das funktioniert wirklich nur nochmal für so einmal den Feuerwehrmann rausholen, aber nicht, um irgendwas daraus aufzubauen und so.
Ich glaube aber, das Ding ist, dass die Truppe an sich auch einen Vibe hat. Also ich glaube, die haben schon so Teamchemie und die funktionieren schon. Ich glaube nur, dass da irgendwie so ein bisschen Knacks war und dass es jetzt vielleicht verhältnismäßig egal sein könnte und gerade dann so jemand bisschen abgezockteres in der Situation, weil es ja jetzt auch sehr viel, also es ist total viel zusammengekommen. Du siehst plötzlich, wie Spieler Fehler machen, die am Saisonanfang kamen und du dachtest, Digga, der ist eine Bank, das ist eine Verstärkung. Und plötzlich sind die total fickerig und ich glaube, da könnte so ein abgezockter Oldschool-Fußballtrainer denen einfach gut tun.
Ja, wir müssen gucken, ne? Friedhelm Funkel muss Mitte April irgendwie noch auf Schalke kommen und Schalke retten.
Nee, das macht doch Peter Neururer.
Nee, der macht das mit Sicherheit nicht.
Nee, glaubst du nicht?
Das ist das Einzige, was ich ausschließen kann, dass Peter Neururer nochmal irgendeine Funktion in einer sportlichen Tätigkeit bei Schalke bekleiden wird.
Warum?
Nicht meine Kreisliga.
Ja, ja.
Also warum? Ja, fair, aber warum?
Meinst du die ernst, die Frage?
Ja, die meine ich wirklich ernst, die Frage.
Dann denk mal nach.
Ja, du komm mir nicht so, weil dein Verein hat oft genug schon Dinge gemacht. Auf einmal steht da
Mark Wilmots. Aber nicht Peter Neuro.
Nee, aber.
Ja, auf einmal steht da Mark Wilmots. Ich kann jetzt nicht Mark Wilmots auf eine Stufe mit Peter Neuro erstellen. Mit Verlaub, mein Lieber.
Ja, das ist schon tatsächlich, selbst für Schalke ist das dann ein Meme zu viel.
Ja, wahrscheinlich ist es das.
Eins, Digga, eins.
Es fühlt sich nur, die Idee dahinter fühlt sich nur wahnsinnig.
Peter Neuro nie wieder. Wir müssen mal gucken, ob uns der Kollege Tönnies nicht doch nochmal in irgendeiner Art und Weise vor der Nase gesetzt wird. Das halte ich schon eher für möglich.
Der wird irgendwann kommen, wie der große Patron und den Verein retten, ne?
Ja, aber das ist eine Diskussion, die wir irgendwann mal aufmachen müssen, ne? Oder also ich weiß nicht, ob wir hier im Podcast, aber wir auf Schalke, ne? So. Also der hat halt das nötige Kleingeld und das nötige Netzwerk, um einen Verein wieder nach vorne zu bringen. Auch wenn, auch Teil der Wahrheit, ein Teil des Schuldenberges, auf dem wir heute sitzen, stammt aus seiner Zeit und so weiter und so weiter. Heidel haben wir in erster Linie ihm zu verdanken gehabt. Ne? Boah, Heidel war so ein Mismatch. Ne? Wer hätte das gedacht, ne? Als Horst Held gegangen ist und Heidel kam, habe ich schon gesagt, ja, ist so ein Kaliber, ne? Tut sich nichts, aber Bruder.
Ja, hat ja auch überragende Arbeit gemacht bis dahin, ne? Und dann auf einmal verkackt er. Aber der hat jetzt. Der hat jetzt ja auch zum Beispiel dem guck mal, wie heißt er in Stuttgart, der Mainz-Trainer, der gerade gegangen ist?
Jan Sievert.
Ja, Sievert, genau. Dem Sievert hat er auch der hat ja da ein paar Wochen ganz gut gespielt. Da hat er ihm 3-Jahres-Vertrag gegeben. Und jetzt nach 20 Spielen ist er schon wieder weg. Das heißt, er muss jetzt einen 3-Jahres-Vertrag auszahlen.
Unglücklich.
Ja,
aber gut, ist ein anderes Thema. Ja, HSV, um das vielleicht zum Abschluss zu bringen, also ich sehe das ja genauso wie du, Nico, ne? Oder ich meine, gut, ich bin doch kein Bremer, aber HSV gehört zu 100% in die Bundesliga und wie gerade schon gesagt, ich sitze hier seit, wie lange machen wir jetzt Podcast, im fünften Jahr, seitdem sitze ich hier und sage, ja, diese Saison schaffen die das, jetzt ist eher so, ne, ich glaube nicht dran.
Man kann ja auch so, es gibt ja diese Witze auch über das Derby, von wegen Kinder, es gab ja auch so irgendwas mit Kindern, die eingeschult sind, haben noch nie ein Derby verloren und so, in welche Richtung das auch immer irgendwann ging. Wir können bald sagen, Hörer dieses Podcastes, die seit Anfang haben noch nie einen HSV in der ersten Liga erlebt. Mal gucken, wie lange das so bleibt. Ob wir St. Pauli in der ersten Liga sehen, ob Bremen die Klasse hält, ob Köln die Klasse hält und ob Schalke drin bleibt. Denn ich denke, Aufstieg können wir abhaken, Pillo. Klären wir spätestens im kleinen Detail wieder nächste Woche. Das ist versprochen. Dann heißt es wieder Wichtiges auf dem Platz. Bis dahin. Macht's gut. Tschüss.
Adios.
Peace.